Hey Leute, wir sind Lisa und Max und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch unser neues Projekt, das Château in der Provence, das wir für 80.000 Euro gekauft haben. Ist das nicht ein Traum? Schaut mal, diese Aussicht, diese alten Steinmauern. Wir werden das hier in 6 Monaten zu unserem Traumhaus umbauen.
Kennt ihr das? Ihr scrollt durch Insta oder YouTube und seht dieses perfekte Leben. Paare, die irgendwo in der Toskana ein Haus renovieren, sich ein Schloss in Frankreich gönnen oder mit Mitte 20 schon im Eigenheim wohnen. Und ihr denkt euch nur, wie machen die das bitte? Und warum strugglen wir schon bei einer halbwegs bezahlbaren Wohnung? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lifehacks. Mein Name ist Katrin und heute geht es um ein Thema, das viele von uns beschäftigt. Wie realistisch ist denn der Traum vom eigenen Zuhause eigentlich noch? Vor allem zwischen Insta-Idylle und echtem Leben. Die Zahlen sprechen leider erstmal für sich. Denn wer heute in Deutschland zum allerersten Mal kauft, ist im Schnitt Mitte bis Ende 30. Vor 20 Jahren lag das Durchschnittsalter noch ungefähr bei 28. Heißt, wir werden älter, die Preise steigen und der Traum von einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus wirkt oft weiter weg als je zuvor. Aber keine Panik, es gibt Wege. Und genau darüber sprechen wir heute mit 2 Gästen, die sich richtig gut auskennen. Zum einen Dr. Thomas Bayerle, Immobilienmarktforscher und Professor an der Hochschule Biberach. Der schaut seit Jahren auf den Markt und weiß, was das für unsere Generation bedeutet. Und Raphael Diebold von Dr. Klein Baufinanzierung, der jeden Tag mit jungen Menschen spricht, die genau vor dieser Entscheidung stehen und daher weiß, was machbar ist und was eher nicht. Wir reden über Denkfehler, unterschätzte Kosten und allen voran über Strategien, die wirklich funktionieren. Damit der YouTube-Traum vom Eigenheim vielleicht auch ein kleines bisschen näher rückt.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Fangen wir mal ganz einfach an. Thomas, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, kommt immer wieder der gleiche Satz. Kaufen ist nicht mehr möglich, kaufen ist zu teuer, kaufen haut nicht mehr hin. Wie realistisch ist es denn heute noch für junge Menschen, überhaupt Wohneigentum zu haben?
Also generell ist es schon noch immer sehr realistisch. Die Frage ist natürlich, was bringe ich mit, mal ganz nüchtern formuliert. Mitbringen heißt, ich habe entweder Eigentum schon gebildet und oder es gibt oftmals, das Stichwort Babyboomer, gibt es auch noch eine kleine Subvention von Eltern oder Großeltern. Es mag erstmal so ein bisschen komisch klingen und mit dem sollte man auch nie planen, aber die Frage war ja, ist es realistisch? Es ist schon noch realistisch, aber, und das waren genau die 2 Einschränkungen.
Raphael, kannst du das bestätigen? Siehst du einen ähnlichen Trend?
Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich ist es so, dass statistisch gesehen auf Bundesebene der Erstkäufer so circa 36 Jahre alt ist. Ja, wir haben jetzt, das unterscheidet sich ganz arg. Jetzt haben wir hier jetzt speziell an unserem Standort zum Beispiel ganz viele sehr gut ausgebildete, ich sag mal jetzt einen Arzt, ja, der jetzt unheimlich lange, nehmen wir mal Freiburg, ja, da kann man sein Medizinstudium gar nicht in der Regelzeit durchführen, weil die Plätze gar nicht da sind. Der ist durchaus mal 30 und hat gar nichts auf der Seite, weil er vielleicht von der Familie jetzt nicht unbedingt was abbekommen hat, aber der ist Arzt. Ja, natürlich kann der sich das leisten.
Okay, also die Leute fangen später an zu arbeiten und haben daher weniger finanzielle Rücklagen. Verstehe. Aber es spielen ja auch noch andere Faktoren eine wichtige Rolle, oder? Zum Beispiel Lebensmodelle, Berufe, gesellschaftliche Entwicklungen, das hat sich ja in den letzten Jahren auch stark verändert.
Also Sie sprechen ein interessantes Thema an, einmal privat, aber natürlich auch beruflich und durch viele Marktforschungen. Das klassische Modell, du arbeitest ein paar Jährchen, dann bist du 28 oder gerade mal Anfang 30, hat die letzten 20 Jahre signifikant, also messbar nach hinten verschoben. Und das hat jetzt weniger was mit Kapital zu tun, sondern wirklich mit anderen Lebensmodellen, Gesellschaftsmodellen und oder auch Berufswechseln. Etwas, was ja vor 40, 50 Jahren noch eher exotisch war, dass ich mal 2-3 Mal innerhalb von 5 Jahren den Job wechsle, ist heute vielleicht sogar das neue Normal.
Das klingt nachvollziehbar. Aber mal Klartext. Thomas, wie viel Eigenkapital brauche ich denn mit? Was muss ich denn ungefähr rechnen?
Ich kaufe mir eine Wohnung oder ein Haus und da sollte ich im Schnitt 25% Eigenkapital mitbringen. Meine persönliche Meinung ist, wenn es 30 sind, ist auch nicht ganz falsch, denn je mehr ich mitbringe, vielleicht auch von der Familie zusammen Leihe oder geschenkt bekommen, gibt ja auch ein paar Vorzieheffekte, desto geringer wird ja auch die monatliche Zinsbindung. Also das heißt, alles, was ich mir mitbringe, geht ja dann auch, reduziert sich das Risiko bei den Banken, die im Normalfall 70% geben oder 80%, je nachdem. Und also das heißt, ich muss schon am Ende des Tages irgendwie vielleicht mal diesen altmodischen Begriff spare mal reinbringen. Und sparen ist jetzt ja, tut ja nicht weh.
25-30% ist halt schon eine Hausnummer. Raphael, ich höre immer wieder Vollfinanzierung ohne Eigenkapital. Funktioniert das heute überhaupt noch?
Ich habe meine erste Finanzierung 2015 gemacht. Das war eine ganz andere, also nicht für mich selber, sondern als Baufinanzierungsberater. Das war eine ganz andere Zeit. Da hat eine Vollfinanzierung, also eine Finanzierung ohne Eigenkapital, gut 2015 vielleicht nicht, aber so 19, 20, 21, da hat man die für unter 1% bekommen, wenn es gut lief. Ich habe also diese Zahllast gar nicht gehabt. Das ist heute, also es gibt durchaus Banken, die das gerne darstellen, die verdienen damit auch ganz gutes Geld. Der große Unterschied liegt darin, dass ich bei dem Zinsniveau, das wir heute haben, als Käufer ohne Eigenkapital viel mehr bezahlen muss. Ich muss ja viel tiefer in die Tasche greifen, weshalb das unheimlich erschwert wird.
Okay, das heißt, theoretisch geht's, aber es wird deutlich teurer. Und dann gerade, wenn auch noch Familie im Spiel ist.
Also ohne Eigenkapital zu finanzieren, wie gesagt, wenn es das monatliche Budget, wenn die Rahmendaten passen, ist das möglich. Aber man muss viel mehr leisten und leiden dafür, dass man kein Erspartes hat. Ich glaube, da haben die Notare hierzulande auch ein bisschen mehr zu tun, als das vor einigen Jahren der Fall war, wo man einfach viel, viel einfacher ans Geld gekommen ist, beziehungsweise viel, viel günstiger ans Geld gekommen ist. Da macht man sich jetzt heutzutage gezwungenermaßen eher noch Gedanken, dass man ja dann nochmal aus der Familie ein vorgezogenes Erbe oder vielleicht eine andere Möglichkeit, zum Beispiel eine Ersatzsicherheit, die Eltern geben, die Immobilie als zusätzliche Sicherheit her, spart wiederum ja den Käufern die Zinslast.
Vorgezogenes Erbe klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber inzwischen ja gar nicht mehr so selten. Raphael, was würdest du sagen? Wie gut wissen denn die Leute eigentlich, worauf sie sich bei so einem Immobilienkauf finanziell einlassen? Wird da wirklich realistisch gerechnet? Oder gibt es da öfter mal böse Überraschungen, gerade oder selbst bei denen, die denken, sie hätten ihre Finanzen gut im Griff?
Da gibt's, also würde ich sagen, gefühlt nur zwei Extreme. Gibt's durchaus diejenigen, die man vor sich selbst schützen muss. Oftmals betrifft es dann auch die Menschen, die vielleicht schon Mitte 30 sind und dann trotzdem eine Vollfinanzierung brauchen. Also das soll gar nicht despektierlich klingen, aber ganz oft hat man keinen so ganz perfekten Überblick über seinen monatlichen Haushalt. Und dann gibt's diejenigen, die da schon ein bisschen disziplinierter arbeiten. Vielleicht haben sie es anders vorgelebt bekommen, das weiß ich nicht, aber die sich durchaus mit den Ein- und Ausgaben beschäftigen und das super strukturieren.
Was sind denn die größten Kostenfallen, die oft vergessen werden?
Ich sag mal, die monatliche, quartals-, halbjährliche, jährliche Instandhaltungsrücklage, wie man es auch immer machen will. Manche sagen, okay, ich bin tariflich bezahlt und habe ein 13. Gehalt. Wenn ich das einfach nicht anfasse, merke ich es auch monatlich gefühlt nicht. Ja, da ist das wieder was anderes. Einige sagen, ich muss es mir monatlich zurücklegen. Ich denke, man muss da ganz realistisch über die Themen sprechen. Es gibt immer mal was, was an einer Immobilie kaputt gehen kann. Da gibt es einen großen Unterschied, ob das eine Eigentumswohnung in einem Riesenkomplex ist oder ob das das Wohnhaus ist, das ich selber unterhalten muss. Aber es wird immer Dinge geben, die in irgendeiner Form repariert werden muss oder an denen man sich mal satt gesehen hat. Es gibt aber auch Themen wie, naja, Auflagen. Wir haben ja auch Energieziele im Land. Ja, da wird es nichts. Wir können ja nicht das ganze Land neu bauen, sprich der Bestand. Unsere Wohneinheiten, die werden da herhalten müssen. Die müssen auch effizienter werden. Und da wird in den nächsten Jahren schon noch einiges auf uns zukommen. Das muss man, glaube ich, ganz rational auch ansprechen und drüber sprechen, wie man da ans Ziel kommt, ohne sich dann während der Finanzierungslaufzeit nochmal neu zu verschulden.
Okay, und jetzt mal kurz zurück zum YouTube-Traum. Raphael, wie realistisch ist es denn, sich ein Chateau in Frankreich zu kaufen?
Ja, nicht sehr realistisch. Kurze Antwort. Ja, das sind meistens Influencer, die, wenn es sowas in der Realität gibt, ist ja auch vieles nicht wahr. Aber gerade diejenigen, wir haben ganz viele am Tisch, die zum Beispiel sich mit so Mehrfamilienhäusern befassen. Das ist viel schwerer zu finanzieren als eine selbstnutzungsfähige Eigentumswohnung. Da braucht es ein bisschen mehr. Ja, von Sicherheiten über eine Portokasse und vieles andere. Also das ist wirklich kein Selbstläufer. So individuelle Objekte verlangen individuelle persönliche Umstände.
Nicht sehr realistisch, hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Thomas, du kennst es ja auch aus der Marktforschung. Was ist denn wirklich dran an diesen Chateaukäufen? Also passiert das? Gehen die da nur zum Filmen rein? Ist das ein Einzelfänomen? Was würdest du sagen?
Den Trend gibt's in der Tat. Den hatten wir lange vor den Franzosen. Nee, das stimmt auch nicht, weil die haben noch mehr Chateaus als wir. Die hatten wir ungefähr 7-10 Jahre nach der Einheit, als also quasi halb MacPom und Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit diesen Gutshäusern angeboten wurde, und die hatten alle mit Verlaub, also ich mache es sehr pauschal, die hatten alle einen Sanierungsstau, der war damals schon brutal, ja. Und jetzt sind wir 30, 35 Jahre nach der Einheit, ja. Das heißt, das, was da angeboten wird, also ich rede immer vom unsanierten Fall, nicht von man hat saniert und so. Ich halte davon nichts. Als Geschichte finde ich es faszinierend, Schlossherr zu sein, aber ich kann eigentlich nur alle warnen, sie werden energetisch, sie werden niemals aus der Nummer mehr rauskommen. Also, nehmen wir es mal seriös, es ist eine Liebhaberei. Und das war es schon immer, wird es immer sein, aber ökonomisch ist es 0,0. Und so viele Hoteliers haben wir in diesem Land auch nicht, die dann sagen, jetzt vermiete ich es mal an die Berliner, die am Wochenende mal eine kleine Flucht wollen. Ja.
Okay, halten wir fest, wenn man dann mal im Lotto gewinnen sollte, rückt so ein Schloss vielleicht eher in den Bereich des Möglichen. Raphael, die Frage, die sich vielleicht auch wieder stellen, macht den Kauf jetzt heute überhaupt noch Sinn oder sollte ich lieber weiter zur Miete wohnen?
Naja gut, dadurch, dass der Erstkäufer durchaus leider Gottes noch ein bisschen älter ist, würde ich sagen, dass wir hier in aller Regel hauptsächlich Mieter sehen. Auf Bundesebene ist es so, dass die Eigentümerquote mittlerweile auf 51% angewachsen ist. Das ist ein Prozent mehr als vor 3 Jahren und ist immer noch der zweitschlechteste Wert in Europa. Vor dem Hintergrund haben wir sehr viele Mieter. Rein vor dem Kostenhintergrund gibt's kein Szenario, in dem das Kaufen schlechter ist. Es gibt natürlich das immer wieder bei wachsweichen Faktoren. Ich kann natürlich sagen, naja, ich kann mich halt viel schneller verändern und muss nichts veräußern. Wenn ich mich jetzt mit meinem Geldbeutel befassen wollen würde, habe ich keinen Gegenwert für die Miete, die ich bezahle. Aber meine Tilgung eines Kredites, das ist halt durchaus ein Gegenwert. Aber ich habe auch da Kosten. Ich zahle ja Zinsen für das Geld, das ich mir ausleihe. Aber das ist lange nicht aufzuheben mit einer Miete, die ich auch zahlen würde in einem Zeitraum, wo ich mich anderwo vielleicht schon entschuldet hätte.
Ja. Ah ja, krass, interessant. Also aus Kostensicht ist Kaufen besser als Mieten. Thomas, siehst du das auch so oder hast du da eine andere Einschätzung?
Also ich würde, also wirklich sehr nüchtern, rational und mit Blick auf die Finanzmathematik würde ich mieten. Ich kaufe mir eine Eigentumswohnung und vermiete sie. Das ist im Moment attraktiver, als zu sagen, ich kaufe mir eine Wohnung, um selbst reinzuziehen. Wenn ich die Wahl hätte, die Mehrzahl wäre die Wahl, die Frage sich nicht stellen, die wird sagen, ich werde zur Miete wohnen und die Entscheidung erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Und das Prinzip lautet, ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen was auf die Seite bringen, was die Mehrzahl sicher übermacht.
Und wo würdest du sagen, kann man heute überhaupt noch bezahlbar kaufen? In München hat ja auch dieses Klischee bzw. diesen Running Gag, dass es da unbezahlbar ist, sich überhaupt noch irgendwas zu leisten. Kommt es da wirklich dann auf die Städte an oder ist es wirklich so ein Stadt-Land-Vergleich?
Ich glaube, wo es sehr unrealistisch ist, sehr beliebte Ballungszentren. Also ich glaube, so, wo es jetzt am realistischsten ist, zu bauen, zu kaufen, kann ich vielleicht nicht unbedingt beantworten, aber wo es durchaus unrealistischer geworden ist als vorher schon, das sind solche Ballungszentren, wo ich einfach so ein bisschen exklusiven Lebensstil habe.
Aber du würdest sagen, der Trend geht trotzdem eher Richtung Stadt.
Da gibt es auch wieder eine super witzige Statistik, die eigentlich gar nicht zum Marktgefühl passt. Und zwar teurere Regionen werden seit Jahren viel beliebter als ländliche Regionen, wo es vielleicht preiswerter ist unter Eingehen von einigen wenigen Kompromissen, Thema Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder Einkaufsmöglichkeiten oder solche Dinge. Seit Jahren schon versucht man immer mehr in die Stadt reinzukommen. Und das ist zwar jetzt nicht viel, aber es gibt auch durchaus mehr Leerstand auf dem Land, als das noch vor einiger Zeit davor Fall war.
Raphael, sagen wir, ich bin 25 und denke, ja okay, ich würde gerne in 5 Jahren was kaufen. Gibt's was ich da heute schon tun kann?
Nicht zu spät mit dem Thema befassen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Tipp, da gibt es tausend und einen Tipp, aber das kann ich wirklich jedem mit auf den Weg geben. Frühzeitig sich mit seiner Altersvorsorge zu befassen. Und da ist die Immobilie ein elementarer Bestandteil davon. Wir führen zum Glück einige Budgetberatungen regelmäßig durch bei uns. Das heißt, es gibt kein Objekt, aber wir reden drüber, ist das überhaupt leistbar und falls ja, wie?
Und jetzt mal ganz runtergebrochen, soll ich jetzt heute anfangen zu sparen? Also ich gehe jetzt heute zu meiner Sparbüchse und fange an, da jeden Tag was reinzulegen. Oder wie ist da der Plan?
Hauptsache, ich übe schon mal, wie das sein könnte, monatlich verbindlich etwas zu leisten mit meinem Geld. Und wie gesagt, das, was da entsteht, das tut gar nicht weh. Das ist einfach nur ein Vermögensüberschuss. Und ganz ehrlich, das sehen Banken super, super gerne, wenn da ein bisschen was beiseite ist und man sich vielleicht sogar auch schon mal Gedanken damit gemacht hat. Macht auch Spaß, sich mit dem Kapitalmarkt vielleicht auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das immer wieder beim Thema, das Tun ist das Wichtigste.
Vielen Dank an euch beide, Dr. Thomas Bayerle und Raphael Diebold von Dr. Klein, für eure ehrlichen und spannenden Einblicke. Und jetzt direkt die wichtigste Info für euch vorab. Der Immobilienmarkt bewegt sich wieder. Nach dem kleinen Crash 23 steigen die Preise seit Mitte 24 wieder leicht. So um die 1-3% pro Jahr. Keine Blase, kein Absturz, eher so ein ruhiges Comeback. Die Zahlen sind da ziemlich eindeutig. Im Schnitt kostet eine Eigentumswohnung in Deutschland gerade rund 3.500 Euro pro Quadratmeter. Kommt natürlich auf die Lage an. Ein Familienhaus ca. 3.000 Euro. In München seid ihr mit über 7.000 Euro pro Quadratmeter dabei. Und in Dortmund nur bei knapp 2.300 Euro. Heißt konkret, 90 Quadratmeter kostet in München 660.000 Euro, in Dortmund nicht mal 210.000 Euro. Das ist ein krasser Unterschied, gell? Aber jetzt kommt der Teil, der euch Mut machen soll und damit ein paar Lifehacks, die wirklich funktionieren, die einige da draußen schon erfolgreich umgesetzt haben. Erstens, Perspektive ändern. Alle reden von teuer kaufen, keiner redet davon, dass Mieten auch sehr teuer ist. Weil während ihr auf den perfekten Kaufzeitpunkt wartet, steigen die Mieten ja immer weiter. Expertinnen sagen, dass es bis 2035 mit den Immobilienpreisen eher nach oben geht. Heißt, warten macht's nicht günstiger. Zweitens, denkt in Monatsraten und nicht in Kaufpreisen. Klar, 400.000 Euro klingen erstmal viel, das erschlägt einen. Aber bei einem Zins von 3,3% kostet euch das monatlich rund 1.400 Euro. Wenn ihr aktuell also mehr Miete zahlt als diese 1.400 Euro, fragt euch ehrlich, wofür eigentlich? Weil Miete ist weg und Finanzierung bedeutet Eigentum. Da würde ich euch empfehlen, einen Realitätscheck zu machen. Einfach so eine Finanzierung auf Probe. Sucht euch mal online eine Wohnung aus, die euch interessiert, die ihr hübsch findet und rechnet die monatliche Rate aus und überweist euch dann die Differenz zu eurer jetzigen Miete auf ein separates Konto. Nach so 6 Monaten merkt ihr relativ schnell, ob ihr es stemmen könnt und habt nebenbei schon Eigenkapital aufgebaut. Win-win quasi. Drittens, 20%-Regel vergessen. Zwischen 2010 und 2022 haben sich die Preise fast verdoppelt. Wer da jetzt versucht, 20-30% Eigenkapital anzusparen, der kommt oft zu spät. Vollfinanzierung geht wieder, ihr zahlt halt ein bisschen mehr Zinsen, aber ihr seid im Spiel. Viertens, Familie. Fast jede oder jeder Zweite bekommt eben Unterstützung aus der Familie. Als Schenkung, Bürgschaft, Steuertrick. Und ganz ehrlich, das ist nicht schummeln, das ist smart. Und wer es nutzen kann, why not? Fünftens, Lage ist wichtig, aber überlegt euch, ob es wirklich in der Innenstadt sein muss. Wenn ihr da 1-2 Stationen rausfahrt, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, seid ihr eben oft schon 30% günstiger bei fast gleicher Lebensqualität. Sechstens, kauf nicht zwingend nur für dich, sondern versuch, wie ein Investor oder eine Investorin zu denken. Viele junge Leute kaufen heute vermietete Wohnungen, wohnen selber weiter günstig zur Miete und lassen andere die Finanzierungen quasi abbezahlen. So baust du Vermögen auf, bleibst flexibel und hast dabei alle Optionen offen gehalten. Siebtens, Steuerbonus. Die CDU plant gerade Grunderwerbssteuerfreibeträge von 250.000 Euro pro Person für ErstkäuferInnen. Bei einer 400.000 Euro Wohnung könnt ihr demnach so 10.000 Euro sparen. Ob es wirklich kommt, ist noch offen, aber besser jetzt planen, als dann in die Röhre schauen. Fassen wir es mal zusammen. YouTube-Traum vom Schloss von 25? Sorry, unrealistisch. Aber ein eigenes Zuhause ist wieder machbar. Die Marktkrise ist durch und wer jetzt klug plant, hat die besten Chancen seit Jahren. Also, wollt ihr noch 5 Jahre weiter scrollen oder heute den ersten Schritt machen? Ihr entscheidet. Mein Name ist Katrin. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge von Lifehacks. Und noch ein Gedanke zum Schluss. Wenn ihr jetzt wirklich den Schritt geht und eine Immobilie kauft, denkt an eine Absicherung. Denn was bringt jetzt das Traumhaus, die Traumwohnung oder in einigen Fällen vielleicht wirklich das Chateau in Frankreich, wenn beim Unfall plötzlich ein Einkommen wegfällt? Ergo bietet flexible Risikolebensversicherungen, die genau da greifen, damit eure Familie nicht plötzlich ohne Zuhause dasteht, falls mal was passiert. Schaut einfach mal auf ergo.de vorbei. Sicherheit ist und bleibt das beste Fundament für jeden Wohntraum.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfehle uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.